Deutschlandfunk. Information und Musik.
Aus Freundschaftskonstellationen kennt man das. Zu dritt gibt es mehr Streitpotenzial als zu zweit. In der Politik scheint das nicht anders zu sein, denn die Stimmung des Aufbruchs nach der Bundestagswahl 2021, die ist längst verflogen. Wochenlang wurde gestritten über das Gebäudeenergiegesetz, das nächste Woche vor der Sommerpause dann verabschiedet werden soll. Aber wie kommt man eigentlich zu guten Kompromissen in einer Dreierkonstellation? Darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp gesprochen. Sie leitet seit 10 Jahren den Arbeitsbereich Politisches System der Bundesrepublik Deutschland am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Ich habe sie gefragt, hat das eine gewisse Logik, ein, wie es heißt, schlechtes Gesetz als Folge eines wochenlangen Streites?
Ja, was wir sehen können, gerade in der Ampel, ist, dass diese drei Parteien von einer erheblichen Polarisierung geprägt sind. Und zwar gerade bei den Fragen, die die Transformation wirtschaftlicher, sozialer, aber eben auch klimapolitischer Anliegen bedeuten. Was jetzt passiert ist, ist Folgendes, dass man versucht hat, die Fehler auszumerzen, die Anliegen der drei Parteien in das Gesetz zu integrieren. Und man kann, glaube ich, schon jetzt absehen, dass ein so komplexes Gesetz im Vollzug der Nachsteuerung bedarf. Das heißt, wir werden sicherlich Veränderungen erleben.
Jetzt ist ja Streit eigentlich der Kern der Demokratie, könnte man sagen. Kompromisse wiederum sind die Basis demokratischer Politik. Also wie gelingen Kompromisse bei unterschiedlichen Interessen von drei Parteien?
Ja, man kann hier unterschiedliche Instrumente anwenden. Entweder versucht man sich im Kompromiss in der Sache. Das würde bedeuten, dass die jeweiligen Parteien sich aufeinander zubewegen müssen. Das sehen wir teilweise beim Heizungsgesetz. Man kann aber auch versuchen, in einem größeren Paket verschiedene Gesetzesvorhaben zusammenzupacken, damit jeder der Beteiligten einen Erfolg nach Hause tragen kann. Das Schlechteste sind sogenannte Koppelgeschäfte. Wir sehen das zum Beispiel, wenn wie jetzt bei den Grünen die Kindergrundsicherung geknüpft wird an die Verabschiedung des Haushalts. Das sind nicht zusammengehörige Materien. Und das kann zu Blockaden führen, wie etwa im März, als der Koalitionsausschuss 30 Stunden gebraucht hat, um den Knoten bei den wichtigsten Vorhaben zu durchschlagen und Blockaden aufzulösen.
Setzt sich eigentlich am Ende immer die Partei durch, die eben keine großen Veränderungen fordert bei der Bevölkerung und damit in Anführungszeichen wählbarer bleibt?
Das ist eine grundsätzliche Annahme in der politikwissenschaftlichen Forschung. Wir sehen aber trotzdem, dass es auch in Deutschland, das ja von Koalitionsregierungen und einer föderalen Machtverteilung geprägt ist, durchaus immer gelungen ist, doch mittelgroße Veränderungen vorzunehmen. Das Heizungsgesetz wäre schon ein Schritt hin zu einer solchen doch beträchtlichen Veränderung im Rahmen der Energiepolitik und Versorgungspolitik. Es braucht aber in der Regel sehr große Überzeugungsarbeit und eine weitreichende Debatte. Das ist an sich nichts Schlechtes. Es wird allerdings dann ein Problem, wenn eine Regierung, die aus drei Parteien besteht, den Eindruck vermittelt, dass sie sich eher wechselseitig blockiert und es ihr vielleicht phasenweise eher um die Durchsetzung eigener Interessen, aber eben weniger um das gemeinschaftliche Ganze geht.
Da würden vermutlich einige Leute jetzt sofort an den Finanzminister denken, der da seine Interessen wahrscheinlich am besten durchgesetzt hat. Sehen Sie das auch so?
Ja, der Finanzminister befindet sich ja in einer besonderen Situation im Kabinett. Er kann im Kabinett bei finanzwirksamen Gesetzen Widerspruch einlegen und die meisten Gesetze sind nun einmal finanzwirksam. Und dann muss in einer weiteren Sitzung abgestimmt werden mit der Mehrheit im Kabinett und dem Kanzler. Das heißt also immer dann, wenn der Bundeskanzler auf der Seite des Finanzministers ist, kann diese Koalition dazu führen, dass sie eigentlich kaum im Kabinett überstimmbar ist. Und das sehen wir jetzt. Das ist natürlich ein Pfund, mit dem der Finanzminister auch wuchern kann.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Kompromiss, der, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, natürlich grundlegend ist für eine Koalition, dass man sich irgendwo trifft. Nun hat das natürlich dadurch, dass das so lange gedauert hat, schwer an der Glaubwürdigkeit vor allen Dingen der Grünen gekratzt, dieser Kompromiss. Wie beschädigt sind die da jetzt rausgekommen?
Ja, wir sehen ja in den Umfragen, dass das Gezerre um das Heizungsgesetz vor allem einer Partei genutzt hat. Das ist vor allem die AfD. Und die drei Parteien in der Regierung, einschließlich der Grünen, tun gut daran, die mit solchen weitreichenden Gesetzen verbundenen Folgen besser abzuschätzen und diese Abschätzung im gemeinsamen Gespräch vorher abzuklären. Denn die Zuständigkeiten auch beim Heizungsgesetz sind ja auf zwei Ministerien verteilt, das heißt Wirtschaft und Wohnen, SPD, plus Finanzministerium wegen Finanzwirksamkeit. Das heißt, alle drei Partner müssen von vornherein sowieso an einem Strang ziehen. Und das wäre besser gewesen, wenn man das bereits im Kabinett bzw. in den jeweiligen Gremien hinbekommen hätte.
Jetzt ist der Streit, das klingt immer so zwischen den Zeilen durch, im Grunde genommen noch gar nicht beigelegt. Dieser Kompromiss soll jetzt aber nächste Woche, dieses Gesetz soll nächste Woche verabschiedet werden. Ist das eine Konzession an die steigende Zustimmung für die AfD, die Sie ja gerade eben auch erwähnt haben?
Ja, es ist eine Konzession. Der Streit ist noch nicht beigelegt. Sie haben es erwähnt. Es muss ja erstmal im Bundestag beschlossen werden. Vorher muss es in den Ausschüssen mit Experten noch einmal diskutiert werden. Wir können schon davon ausgehen, dass noch kleinere Stellschrauben justiert werden. Und dann kommt der Bundesrat ins Spiel. Und etliche Länder, Länderkoalitionen haben auch bereits angedeutet, dass sie mit dem Vollzug des Gesetzes und mit den damit verbundenen Folgen eben noch nicht einverstanden sind. Also auch hier kann man davon ausgehen, dass die eine oder andere Stellschraube noch bewegt werden wird.
Sie haben ja auch dazu geforscht, wie sich die Persönlichkeit der einzelnen Politiker auf den politischen Prozess auswirkt. Also da geht es ja nicht nur um Parteiprogramme, sondern da sind ja reale Menschen eben auch am Werk. Was bedeutet das für die Kompromissfindung der Ampelkoalition?
Ja, das ist eigentlich schon fast ein Gemeingut, dass die jeweiligen Personen miteinander sprechfähig sein müssen, dass sie harmonieren müssen, eine gemeinsame Basis finden müssen. Die sogenannte Chemie zwischen den Personen spielt immer eine Rolle. Und wenn die funktioniert, kann man in informellen Gesprächen, in Organisationen, das ist manchmal der kleine Dienstweg, bereits viel vorher abräumen, abklären. Das setzt aber voraus, dass die Beteiligten auch innerhalb ihrer Partei Autorität besitzen, um zum Beispiel Kompromisse gegenüber der Mitgliedschaft zu erklären und die Mitgliedschaft auch mitzunehmen.
Gibt es deswegen so viele Fotos in der Dreierkonstellation Robert Habeck, Bundeskanzler Olaf Scholz und Christian Lindner, um
ja,
das zu demonstrieren?
Ja, das ist ein Mechanismus. Bilder sind ja sehr wirkmächtig. Wenn drei Personen zusammen abgelichtet werden, dann wird manchmal eine genaue Exegese vorgenommen. Wie ist die Mimik? Kann man miteinander oder gibt es hier schon Anzeichen für eine Störung innerhalb des Betriebsklimas?
Die Antwort auf die Frage wäre dann, das ist durchaus gewollt, dass es so viele Fotos gibt?
Ja, Fotos bestimmen und auch Bilder bestimmen die Eindrücke, die von einer Regierung nach außen getragen werden, natürlich ganz massiv. Sie sind wirkmächtiger als lange Texte, wir wissen das ja, und von daher muss man auch versuchen, die richtigen Fotos einzufangen und darauf verwenden politische Profis oder diejenigen, die die Kommunikation für die Profis vornehmen, eben doch gehörigen Aufwand.
Wir haben da jetzt schon mehrfach darüber gesprochen, dass das ja wirklich ein sehr langer Streit ist. Ich weiß es jetzt nicht, ob das beispiellos ist. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Aber wenn man sich jetzt nochmal die mediale Begleitung dieses Heizungsstreites anschaut, würden Sie sagen, dass es da letztendlich auch darum ging, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen und dass das auch in die Dynamik der Kompromissfindung mit hineingespielt hat?
Ja, bei einem so komplexen und weitreichenden Gesetz, das ja alle Bevölkerungsteile betrifft, ist es, glaube ich, schon notwendig, dass die Medien fortlaufend und auch sehr präzise Bericht erstatten. Manchmal war das auch mit vielleicht zu viel Aufregung verbunden, denn die Bezeichnung zum Beispiel als Heizhammer oder als, ich weiß nicht, welche anderen Begriffe noch in der Diskussion waren, die gingen schon manchmal über eine sachliche Diskussion hinaus. Das hat der Sache auch nicht gut getan.
Also die populistische Berichterstattung, auf die Sie ja gerade angespielt haben, die trägt sicherlich eine Mitverantwortung oder ist es allgemein auch dieser andauernde Druck der Berichterstattung?
Ja, es ist der Druck der Berichterstattung. Es ist sicherlich auch manchmal so, dass komplexe Vorhaben sehr schwer in den Einzelheiten zu vermitteln sind. Also selbst diejenigen, die sich intensiv damit befassen, haben ja manchmal Mühe nachzuvollziehen, welche Details sie im Einzelnen persönlich betreffen. Und das ist eine generelle Schwierigkeit, dann muss vereinfacht werden. Und bei der Vereinfachung bleiben manchmal wichtige Details auf der Strecke. Und im konkreten Fall des Heizungsgesetzes hat das sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Angst und der Vertrauensverlust in der Bevölkerung eben doch gestiegen sind.
Wenn wir jetzt mal an die Zeit nach der Sommerpause denken und an andere Probleme, die diese Ampelregierung ja eben dann auch noch vor sich hat, was bedeutet der Streit um das Heizungsgesetz für mögliche nächste Kompromisse?
Die Ampel könnte im positiven Sinne einen Lerneffekt daraus ziehen, also ihre interne Koordinierung verbessern zwischen den Ministerien im Vorfeld mit den Fraktionen und auch die Kommunikation über diese Kompromisse stärker nach außen tragen. Also hier solche Kommunikationsfehler vermeiden und auch das Handwerk innerhalb der Regierung verbessern. Wenn Sie diese Schwächen nicht beseitigt, dann muss man schon damit rechnen, dass das Vertrauen in die Ampel weiter Schaden nimmt. Und das wäre angesichts der derzeitigen Debatte über die Frage, wie ist es überhaupt über die Regierungs- oder mit der Regierungsfähigkeit bestellt, doch sehr, sehr wichtig. Also man sollte das schon sehr ernst nehmen.
Die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp über Streit und Kompromissfindung in der Ampelkoalition.